Jetzt darf ich herausbitten, die Cosima, die Melissa und den Julius, seid ihr so lieb. Kommt ruhig ein bisschen rauf, damit man euch besser sehen kann. Wir waren vor 14 Tagen auf Konfi-Freizeit. Julius, was macht man so auf einer Konfi-Freizeit?
Also, wir haben sehr viel über Gott und Jesus gesprochen. Wir haben aber auch sehr viel gespielt draußen. Wir haben auch eine Rätselweile gemacht.
Julius, sagst du es ein bisschen lauter, damit die also, ganz hinten das auch noch hören?
Also, wir haben...
Super, ja.
wir haben sehr viel über Gott und Jesus gesprochen. Wir haben aber auch sehr viel gespielt draußen vor allem. Wir haben eine Rätselreihe gemacht. Ja, das
war's. Was, ja. Hat es zum Essen auch gegeben?
Ja, das ist ja Essen.
Okay, danke Julius. Melissa, was würdest du sagen? Was hat dir die Konfi-Freizeit gebracht?
Naja, von dem Zusammensein her hat man halt die anderen besser kennengelernt und auch andere Seiten so gesehen. Also im Guten und im Schlechten. Und sonst hat mir persönlich auch genützt, dass ich halt jetzt vieles auch besser verstehe und mich auch Gott besser anvertrauen kann.
Cosima, was würdest du da dazu sagen?
Also ich habe auch Gott und Jesus halt besser kennengelernt, weil wir viel über sie gesprochen haben und so. Und ich habe aber auch Freundschaften schließen können und neue Leute kennenlernen. Und es war sehr gut.
Super, vielen Dank. Julius, du darfst schon wieder reingehen, aber die Melissa und die Cosima, die bleiben gleich da, weil jetzt geht es gleich weiter mit unserem Theaterstück. Aber bevor das kommt, Benni, zeigst du uns noch kurz das Bild. Tja, was könnte denn dieses Bild... Was könnte das sein? Das ist aus Naturmaterialien. Ja, Laubhütte, da kommt schon nahe hin. Hat jemand eine nähere Idee? Ein Haus. Ja, Daniel, du weißt es. Ja, richtig. Das ist die Heilung des Gelähmten. Dazu sehen wir jetzt ein kurzes Theaterstück.
Mami, kannst du mir heute eine gute Nachtgeschichte erzählen?
Natürlich, mein Schatz. Vetti hat eine ganz besondere Geschichte erzählt, nämlich von Jesus. Du weißt doch, wer das ist?
Das ist doch der Sohn Gottes, oder? Ja.
Also es war vor langer, langer Zeit in einer kleinen Stadt namens Kapernaum, wo Jesus seinen guten Freund Simon besucht. Und es war während einer Predigt, als etwas Wunderbares geschah.
Danke, dass ihr euch heute wieder alle hier versammelt habt. Zum Ende werden wir noch mal kurz still und bitten. Deine Sünden sind dir vergeben.
Das ist Gotteslästerung. Nur Gott alleine kann Sünden vergeben.
Was ist einfacher, Sünden zu vergeben oder einen Gelähmten zu heilen? Ich werde euch zeigen, dass ich weiß. Steh nun auf und geh. Das war eine sehr schöne Geschichte.
Ja, gute Nacht.
War natürlich unser Problem, dass wir das nicht so ganz realistisch zeigen konnten, weil ich dachte, das geht nicht ganz so gut. Aber wir haben dafür ein Fernsehteam gehabt, das zu dieser Geschichte etwas recherchiert hat und das sehen wir jetzt, was da rausgekommen ist.
Wir schätzen den Schaden auf 320 Euro.
Dass der Gelähmte daraufhin geheilt wurde, kann überraschen.
Und wie ist es nur, da ist er einfach aufgestanden. Das war unglaublich.
Auch sein Arzt gibt sich erstaunt. Er kann sich diesen Vorfall nicht erklären.
Der Patient war als öfter von seinen Freunden verwiesen aus seiner Station und konnte ich bei ihm nicht diagnostizieren, dass man ihn nicht mehr helfen kann. Wissen an der Jesus Christus zusammengebracht hat, kann ich nicht helfen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Nur damit man sich die ganze Geschichte noch ein bisschen besser vorstellen kann mit diesem Haus. Weil, wie kommen die aufs Dach hinauf? Was ist das für ein Dach? Das ist ein Haus, so könnte das ausgesehen haben, jetzt ein bisschen im Aufriss. Da auf der Seite geht oft eine Stiege hinauf und oben hat man ein flaches Dach. Und das kann man sogar relativ leicht wirklich aufgraben, wörtlich, und da dann unter den Gelähmten lassen. Hören wir noch einmal die Geschichte von der Heilung des Gelähmten aus dem Markus-Evangelium im 2. Kapitel. Bitte, wenn wir dazu miteinander aufstehen. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten 4 Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich: Was nimmt sich der heraus? Sünden vergeben, das kann nur Gott, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und fragte sie: Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Amen. Thank you. Wir haben in unserer Geschichte vier Menschengruppen. Ja, der erste besteht nur aus einer Person, das ist der Gelähmte. Aber dann sind es mehrere. Die vier Freunde, die den Gelähmten herbringen. Dann gibt es die Leute, die das ein bisschen kritisch sehen. Die Gesetzeslehrer. Und schließlich fast alle, die mit offenem Mund staunend dastehen und Gott loben, sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und alle vier Gruppen sind für uns interessant. Ich fange an bei den Gelähmten. Oft bin ich in der Situation des Gelähmten. Nicht, dass ich jetzt zum Glück nicht gelähmt darlege, aber dass ich jemand bin, der Gottes Hilfe braucht. Das heißt, wenn ich selber mit Gott rede, passiert es oft, dass ich Gott ein persönliches Anliegen sage. Und Jesus hat uns immer und immer wieder Mut gemacht. Mach das. Sag Gott das, was dir im Herzen ist. Sag Gott deine Not. In der Bergpredigt sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft, so wird euch aufgetan. Und weiter, Gott gibt seinen Kindern gerne gute Gaben. Noch viel mehr, als ein Vater oder eine Mutter das tun würde. Bitte, so wird euch gegeben. Jesus macht uns Mut dazu. Jetzt ist aber bei diesem gelähmten Mann eines ganz interessant. Er wird es alleine gar nicht hinschaffen zu Jesus. Und manchmal ist es bei uns auch so, dass es uns alleine schwerfällt zu beten. Vielleicht können das manche nachempfinden, wenn man hier so zusammen in der Gemeinschaft ist, irgendwie fehlt es einem leichter, mit Gott zu reden. Manchmal brauche ich es auch, dass jemand anderer für mich betet. Immer wieder sage ich das jemandem, kannst du für mich da und dort beten? Ich weiß, wahrscheinlich würde ich heute gar nicht hier stehen, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die für mich gebetet haben. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Großmutter viel für mich gebetet hat, auch meine Eltern und andere Menschen. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und damit bin ich schon bei der zweiten Gruppe. Das sind die vier Freunde, die diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Also, das erste war, manchmal bin ich, oder sehr oft bin ich in der Situation des Gelähmten, ich brauche selber Hilfe von Gott. Aber manchmal bin ich auch in der Situation von den vier Freunden, dass ich die Not, die Anliegen von anderen Menschen zu Gott bringe. Jetzt nicht in dem Sinn, dass ich einen Gelähmten zu Jesus hintrage, aber dass ich zum Beispiel zu Gott sage, komm du hinein in diese Not. Komm du hinein in die Not zum Beispiel von Menschen, die an Hunger leiden. Komm du hinein in die Not von Menschen, die armutsgefährdet sind oder Familienangehörige, Freunde, von denen ich weiß, die brauchen Gottes Hilfe. Und ich möchte uns heute ganz viel Mut machen dazu, dass wir beim Beten immer wieder auch an andere Menschen denken und die Not anderer Menschen vor Gott bringen. Ich freue mich riesig, dass Herr Beppi Hochleitner heute wieder unter uns ist. Beppi.
Ich möchte mich bei allen wirklich von ganzem Herzen bedanken, wie wir das Dach für den Glauben getan haben. Dankeschön.
Vielleicht kurze Erklärung, wahrscheinlich wissen es nicht alle. Der Peppi hat eine ganz schwere Operation hinter sich, eine Lungentransplantation. Wenn man sich das überlegt, was da passiert, das ja, ist eigentlich unvorstellbar. Und was mich total berührt hat, ist, dass der Peppi hat immer wieder gesagt, er spürt, wie Menschen für ihn beten. Und ich denke, Peppi, du weißt, wovon du redest. Was das bedeutet, dass vor so einer Operation, während so einer Operation, nach so einer Operation Menschen da sind, die diese Not vor Gott bringen. Die zu Gott sagen, komm du da hinein, trag du den Baby, hilf du ihm. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das gemacht haben. Und zugleich Mut machen, Machen wir weiter damit. Bringen wir die Not anderer Menschen vor Gott. Da steckt eine ganz, ganz große Kraft dahinter. Gott hat da eine ganz große Verheißung drauf. Jetzt ist eines ganz interessant bei diesen Freunden. Sie kommen hin und merken, geht nicht. Lauter Leute da, wir kommen nicht hin zu Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihre erste Reaktion war, oh weh, Pech gehabt. Na, dann halt nicht. Aber zum Glück haben sie dieser ersten Reaktion nicht nachgegeben, sondern sie sind dran geblieben. Und haben, ich sage es jetzt einmal sehr freundlich, eine sehr kreative Lösung gefunden, wie sie doch zu Jesus hinkommen. Und das macht mir auch Mut, dran zu bleiben beim Beten, wenn ich nicht sofort erlebe, dass Gott mein Gebet erhört. Es passiert manchmal, dass Gott sofort ein Gebet erhört. Aber es passiert auch oft, dass ich bete und es passiert nichts. Und da ist man sehr versucht zu sagen, okay, Pech gehabt, dann halt nicht. Aber die vier Freunde, die sind dran geblieben. Und genau dazu macht uns Jesus auch immer wieder Mut. Ich habe vorhin dieses Wort zitiert, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn man das ganz wörtlich übersetzt, wenn man sich da das Griechische anschaut, müsste man es eigentlich übersetzen, bittet immer wieder und es wird euch gegeben. Sucht immer wieder und ihr werdet finden. Klopft immer wieder an und es wird euch aufgetan. Manchmal müssen wir dranbleiben. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Gott ermutigt uns dazu. Bleib dran, wenn du für dich selber betest und genauso auch, wenn du für andere Menschen betest. Also das waren jetzt die vier Freunde, mit denen man sich durchaus ein bisschen identifizieren kann. Aber man kann sich sogar auch mit den Kritikern von Jesus identifizieren. Also Jesus sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es gibt Leute, die sagen, Moment, das ist Gotteslästerung. Der darf das nicht sagen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und was ich hier ganz, ganz wichtig finde, Jesus hält so etwas aus. Jesus fährt diesen Leuten nicht sofort über den Mund. So etwas darfst du nicht sagen. Das macht Jesus nicht. Und das ist für mich insofern wichtig, Gott hält unsere kritischen Anfragen aus. Gerade auch, wenn wir uns im Konfikurs mit so etwas beschäftigen. Es geht Gott nicht darum, dass wir an ihn glauben, ich sage es jetzt einmal so salopp, weil uns jemand den Glauben an ihn aufs Auge gedrückt hat. Sondern es geht Gott darum, dass wir von innen heraus überzeugt sind. Und damit so etwas geschieht, dass wir wirklich auch von innen heraus überzeugt sind, muss es erlaubt sein, auch kritische Rückfragen zu stellen. Und so war es bei Jesus. Die sagen, das ist Gotteslästerung. Das geht nicht. Sind vielleicht jetzt nicht unbedingt unsere kritischen Rückfragen, aber ich möchte gerade euch jetzt im Konfikurs und uns allen auch Mut machen, seid ehrlich vor Gott. Auch mit dem, wo ihr euch schwer tut beim Glauben. Sagt ihm das. Gott hält das aus. Und es geht Gott nicht darum, dass er uns da quasi niederbügelt, sondern dass er uns von innen heraus überzeugt. Und von innen heraus wir dann wirklich sagen, ja, ich glaube an dich. Denn darum geht es bei der Konfirmation. Ich möchte das wirklich auch noch dazu sagen, sage es den Konfis immer wieder, und ich sage es heute auch den Eltern. Da könnte ich mir jetzt vielleicht sogar Schwierigkeiten einhandeln. Wenn ein junger Mensch nach dem Konfikurs sagt, das war ja alles ganz nett, aber irgendwie das passt für mich nicht, dann mache ich so jemandem wirklich Mut, hab den Schwung und sag, ich lasse mich lieber nicht konfirmieren. Ich warte noch ein bisschen. Ich sage niemandem, ich konfirmiere dich nicht, also du darfst nicht zur Konfirmation kommen. Aber wozu ich wirklich Mut machen möchte, ist, sei ganz ehrlich zu dir selber. Und ich kann allen Eltern gratulieren, die einen Sohn oder eine Tochter haben, der oder die den Schwung hat, zu sagen, ich mach's nicht, weil es für mich noch nicht passt, ich warte noch ein bisschen. Ist voll okay, ist viel besser, als ich komme in 3 Wochen zur Konfirmation, lasse das alles über mich ergehen und denke mir, aber stimmt eigentlich, ist das nichts für mich. Also, kritische Rückfragen sind erlaubt, ja, sind sogar erwünscht, weil Gott uns von innen heraus überzeugen möchte. Jetzt die dritte Gruppe, die vierte Gruppe, das ist einfach die ganze Menschenmenge, die das sieht und die staunt und die Gott lobt. Jetzt kann man sicher sagen, die Leute damals, die haben es gut gehabt. Denn die haben so ein Wunder mit eigenen Augen gesehen. Ich möchte einerseits sagen, es gibt solche Dinge bis heute. Auch vielleicht, wenn wir es nicht ganz so spektakulär erleben, aber wir erleben da und dort doch auch kleine und auch größere Wunder. Und noch etwas, es gibt viele andere Dinge, für die wir Gott danken können. Sei es jetzt, dass endlich einmal fröhlich gekommen ist. Wirklich ein Grund, Gott zu loben, ein Grund, Gott zu danken. Oder schauen Sie sich immer wieder mal in Ihrem Leben um und überlegen Sie sich, Gott, was gibt es in meinem Leben, wofür ich dankbar bin, wofür ich froh bin. Und sagen Sie es Gott. Loben Sie ihn dafür. Staunen Sie auch ein bisschen darüber, wie gut es Gott mit uns meint. Jetzt weiß ich nicht, mit welcher Gruppe ihr sie sich am allermeisten heute identifizieren können. Ich möchte uns jetzt am Schluss der Predigt einladen, dass wir vor Gott still werden und vielleicht in die Rolle des einen oder anderen in dieser Geschichte schlüpfen. Entweder unsere eigene Not vor Gott bringen, die Not eines anderen, oder vielleicht auch unsere kritischen Fragen an Gott. Gott hält alles aus und vor allem auch, dass wir Gott von ganzem Herzen danken. Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du so ein offenes Ohr für uns hast. Für unsere persönlichen Nöte. Und danke, dass du sie auch jetzt hörst, wenn wir das sagen. Danke, Jesus, dass du auch ein offenes Ohr hast für das, was wir dir über andere Menschen sagen, über die Nöte anderer Menschen. Und hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Danke, dass du uns da auch jetzt hörst. Und Jesus, du kennst auch unsere kritischen Fragen. Das, wo wir uns schwer tun beim Glauben. Wir wollen das nicht verdrängen oder wegschieben, sondern dir ganz offen sagen. Und wir bitten dich, überzeug du uns von innen heraus. Und schließlich, Gott, wollen wir dich loben. Loben von ganzem Herzen, dass du gut zu uns bist. Für das, was du für uns getan hast, für deine Güte.